NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Holger Senzel und das sind unsere Themen. Sprengstoff für die SPD, der Fall Edati und die Große Koalition. Hört die Signale, Europaparteitag der Linken in Hamburg. Krise als Normalzustand, Regierungsbildung in Italien, Entspannung in Kiew, ukrainische Demonstranten räumen Rathaus, Vorteil Weiß, Todesschütze in Florida nicht wegen Mordes verurteilt, Dauerregen, Englands schlimmstes Hochwasser seit über 200 Jahren und natürlich das Neueste vom Sport im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Eigentlich wollte Innenminister Friedrich dem Koalitionspartner ja nur einen Gefallen tun, als er SPD-Chef Gabriel warnte, bei der Personalie Sebastian Edati vorsichtig zu sein. Nun ist Friedrich als Landwirtschaftsminister zurückgetreten und bei der CSU sind sie sauer über die Geschwätzigkeit der Genossen. Der damalige SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann hatte den Vorgang öffentlich gemacht. Aber wenn man sich mal anschaut, wer da alles mit wem über Edati vertraulich gesprochen hat, dann wundert es beinahe, dass nicht schon viel früher etwas durchdrang. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft ist jedenfalls fassungslos und der Fall wird kommende Woche auch den Bundestag beschäftigen. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Es zeichnete sich über das ganze Wochenende bereits ab. Der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann gerät in Erklärungsnot. Bis gestern hieß es noch, er habe im Herbst vergangenen Jahres Informationen von BKA-Chef Zirke erhalten, dass möglicherweise Ermittlungen gegen Edati bevorstehen. Der BKA-Chef widersprach. Kein Wort hätte er dazu in einem Telefonat gesagt. Heute schaltete Oppermann dann auf Verteidigung um. Der Präsident des Bundeskriminalamtes hätte keine Details genannt und den Vorgang auch nicht kommentiert, erklärte er in einem Zeitungsinterview. Dennoch habe Oppermann aus dieser Haltung Zirkes den Eindruck gewonnen, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Edati nicht ausgeschlossen sei. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach stellt sich die missliche Situation, in der Oppermann den BKA-Chef damit brachte, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk so vor.
Vorstellbar ist, dass Herr Oppermann in diesem Telefonat seinen damaligen Kenntnisstand Herrn Zirke mitgeteilt hat und dass Zirke daraufhin gesagt hat, Herr Oppermann, bitte um Verständnis, laufendes Verfahren, da kann ich nicht zusagen, darf ich nicht zusagen, möchte ich nichts zusagen. Wenn er das gesagt hat, war für Oppermann klar, die Sache stimmt, wie man ihm gesagt hat.
Es lag in meiner Verantwortung, den Hinweisen nachzugehen, lautet Oppermanns Begründung und schiebt nach, ich habe mich damit völlig korrekt verhalten. Das sieht die CSU ganz anders, man ist sauer auf die SPD. Die Union wirft Oppermann vor, durch seine Veröffentlichung von Informationen über den Fall Edati erst dafür gesorgt zu haben, dass ein CSU-Minister den Hut nehmen musste. Hinter den Kulissen fallen böse Worte, von Verrat ist die Rede und von Rache. Eines stellt auch Wolfgang Bosbach nüchtern fest, Konsequenzen aus der ganzen Affäre habe bisher nur ein CSU-Mann ziehen müssen.
Die Beteiligten sind eigentlich alles Sozialdemokraten. Edati, Gabriel, Oppermann, Steinmeier, Frau Lamprecht. Und der Einzige, der sein Amt verliert, jedenfalls bis zur Stunde, ist unser Parteifreund Hans-Peter Friedrich.
Der Druck auf die SPD aus dem Unionslager ist enorm. Der Koalitionspartner müsse nun endlich offenlegen, wer wusste was wann über Edati. Manch einer fordert gar eine eidesstattliche Erklärung von Gabriel, Steinmeier und Oppermann, damit die drei bezeugen, mit niemandem über die Details gesprochen zu haben. SPD-Parteivize Ralf Stegner versucht, Ruhe in die angespannte Situation zu bringen. Es sei zwar bedauerlich, dass Friedrich zurückgetreten sei.
Aber das kann jetzt nicht Anlass dafür sein, nach dem Motto, bei dir einer und bei mir einer jetzt wechselseitig sich öffentlich Vorwürfe zu machen. Ich glaube, es gibt keinen Anlass für öffentliche Vorwürfe und ich rate dazu, dass wir uns auf die Sacharbeit konzentrieren.
Apropos Sacharbeit. Der Posten des Bundeslandwirtschaftsministers muss neu besetzt werden. CSU-Chef Horst Seehofer will dazu morgen Kanzlerin Angela Merkel einen Vorschlag machen.
Der Fall Edati beschäftigt kommende Woche den Bundestag. Aus Berlin war das Volker Schaffranke. Die Linke hat ihr Wahlprogramm entschärft. Europa ist jetzt nicht mehr eine, Zitat, neoliberale, militaristische und weitgehend undemokratische Macht, sondern hat sich bloß noch für viele Menschen von der Hoffnung zur Bedrohung gewandelt. Lange ist über diesen Passus gestritten worden bei der stärksten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Und auch beim Europaparteitag am Wochenende in Hamburg sparte Linken-Parteichef Bernd Rixinger nicht mit Kritik an der EU.
Wir kämpfen für ein Europa der Menschen und nicht der Banken und Konzerne. Für ein Europa, das nicht unsere Nachbarn zum Bettler macht, sondern in dem alle Menschen in sozialer Sicherheit leben können.
Bei all dieser Kritik an der EU will die Linke ausdrücklich als pro-europäische Partei verstanden werden. Linken Politiker Wolf Gallert aus Sachsen-Anhalt.
Eine Rückkehr zum Nationalstaat ist überhaupt keine Möglichkeit, wäre ein fataler Fehler. Und wir wissen, wir müssen diese Europäische Union verändern und uns nicht eine imaginäre neue Europäische Union ausdenken.
Das am Samstagabend in Hamburg beschlossene Wahlprogramm war aber nur die halbe Miete. Deftiger Streit zwischen dem Reformer und dem radikalen Flügel in der Partei wurde erwartet bei der Wahl der Spitzenkandidaten, wobei die klaren Fronten Ost-West, Ex-PDS, Ex-WASG langsam verschwimmen, nicht aber die politischen Flügelkämpfe. Die Parteilinke Sarah Wagenknecht warnte während der Kandidatenwahl davor, dass die Delegiertenmehrheit aus den neuen Ländern zu viele ostdeutsche Kandidaten auf die aussichtsreichen ersten 8 Plätze wählen könnte.
Weil es natürlich schon nach außen das Signal aussenden würde, wir finden uns eigentlich so als kleine Ostpartei schöner. Und das ist mit Sicherheit, zumindest bei den Mitgliedern im Osten, nicht das Bestreben. Das ist meine Erfahrung. Sie wollen die gesamtdeutsche Linke und deswegen eigentlich auch eine ausgewogene Liste. Und ich hoffe, dass die Delegierten das berücksichtigen.
Am Ende hieß das Verhältnis 5 Ost, 3 West. Unangefochten die Spitzenkandidatin Gabi Zimmer, die erfahrene Europapolitikerin und frühere PDS-Chefin, führt die Partei in die Europawahl. Zimmer warnte die Genossen.
Auch wir werden alle unsere Kräfte aufbieten müssen, um unsere Wählerinnen und Wähler zur Wahl zu mobilisieren. Wir müssen um diese Europäische Union kämpfen.
Weniger Beschäftigung mit sich selbst, aktive Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, dies war, wie bereits bei vergangenen Parteitagen, das Rezept des Gregor Gysi, Fraktionschef der Linken im Bundestag.
Der Europawahlkampf ist nicht geeignet, sich auf bestimmte interne Auseinandersetzungen zu konzentrieren. Es geht um viel zu viel. Wir sind zu bedeutsam und müssen endlich diese Kleinkariertheit in jeder Hinsicht überwinden.
Bei den vergangenen Europawahlen im Jahr 2009 kam die Linke auf 7,5%. Angepeilt am 25. Mai wird dagegen ein zweistelliges Ergebnis. Parteichef Bernd Rixinger.
Lasst uns auf die Straßen und Plätze gehen. Lasst uns dafür sorgen, dass die Farbe Rot wieder Mode wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Frank Eichmeier berichtete, und der Europaparteitag der Linken in Hamburg ist auch Thema unseres Kommentars von Thorsten Huhn.
Sie haben es sich wieder schwer gemacht, die Linken auf ihrem Europaparteitag in Hamburg. Zunächst haben sie lange über Formulierungen in der Präambel für ihr Europawahlprogramm gestritten, indem sie die EU als neoliberal, militaristisch und weithin undemokratisch bezeichnet haben. Dieser Satz wurde schließlich gestrichen. Die Partei beschloss, für Europa zu sein, aber gegen die EU, so wie sie derzeit ist. Die Europäische Union sei verantwortlich für Massenarbeitslosigkeit in südeuropäischen Ländern. Das wurde hier in Hamburg wiederholt behauptet und ist sicherlich eine sehr simple Sichtweise. Auch die Ansicht, die EU-Kommission sei eine Lobby für Banken und große Konzerne, ist eher grobschlächtig. Aber mit Hilfe dieser Fundamentalkritik an der EU fand die Partei zu einer gewissen Einigkeit zurück. Nur Sarah Wagenknecht, Vordenkerin des linken Parteiflügels, blieb bei ihrer Linie. Sie stellt weiter den Euro in Frage und sinniert über ein neues Währungssystem in Europa. Aber Wagenknecht vertritt eine Minderheit bei den Linken. Die Mehrheit gibt sich überwiegend pragmatisch. So war es kein Wunder, dass es bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Europawahl wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Ost und West, zwischen Reformern und Linken-Linken kam. Die ostdeutschen Landesverbände nutzten zunächst ihre Mehrheit. Wagenknecht war zwischenzeitlich ziemlich erbost, aber als dann ihr engster Mitarbeiter auf einen der vorderen Plätze gewählt wurde und auch andere Westdeutsche zum Zuge kamen, war sie besänftigt. Der Ablauf zeigte zwar, die Spannungen zwischen den Flügeln sind immer da, doch trotzdem schafft es die Partei immer wieder, sich zusammenzuraufen. Dabei ist klar, wenn die Linke langfristig eine Perspektive für eine Regierungsbeteiligung im Bund haben will, dann geht das nicht mit den Vorstellungen der linken Fundamentalisten. Dann sind die Kompromissfähigkeit und der Realitätssinn der Ostdeutschen gefragt. Fraktionschef Gregor Gysi hat das im Blick. Nicht umsonst hat er sich im vergangenen Herbst so heftig dagegen gewehrt, dass Wagenknecht gleichberechtigte Fraktionschefin wird. Der schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat gerade wieder für baldige Gespräche mit den Linken plädiert. Die Linkspartei sei ein potenzieller Partner, wenn man sie nicht in die Schmuddelecke stelle, sagte Stegner, der für seine Partei eine Regierungsperspektive für 2017 sucht. In der Schmuddelecke steht die Linkspartei nicht. Doch die Ansichten mancher ihrer Mitglieder sind schon so radikal, dass man sie sich derzeit nur schwer als Koalitionspartner der SPD und als Regierungspartei im Bund vorstellen kann. Aber auch die Linkspartei wird sich weiterentwickeln, wie einst die Grünen auch.
Thorsten Huhn kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In einem ägyptischen Badeort direkt an der israelischen Grenze gab es am Nachmittag einen Bombenanschlag auf einen Touristenbus. 3 Menschen starben. Aus Kairo, Jürgen Striak.
Die Explosion ereignete sich in der Nähe des ägyptischen Grenzpostens bei Taba, rund 220 Kilometer nördlich des Ferienortes Sharm el-Sheikh. Mehrere Insassen des Reisebusses kamen ums Leben. Unter ihnen nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium 3 Touristen aus Südkorea. Weitere 13 Insassen des Busses sollen verletzt worden sein. Die Tageszeitung Al-Ahram berichtet allerdings auf ihrer Webseite, dass 27 Insassen verletzt wurden. Der Bus sei von einer Rakete getroffen worden. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen. Nach Angaben des ägyptischen Nachrichtenportals Yom Isserba sollen sich in dem Fahrzeug insgesamt rund 30 Touristen befunden haben. Die Verletzten würden in ein Krankenhaus nach Sharm el-Sheikh geflogen, hieß es. Hisham Sarsour, der ägyptische Tourismusminister, sei auf dem Weg nach Taba. Der Grenzübergang zwischen Israel und Ägypten bei Taba wird häufig von christlichen Pilgern benutzt, die eine Tour zum Mosesberg gebucht haben. In den letzten Monaten kam es auf dem Sinai immer wieder zu Anschlägen, allerdings ausnahmslos im Norden der Halbinsel. Sie richteten sich gegen Einrichtungen und Angehörige von Staat und Armee.
Jürgen Striak berichtete aus Kairo. Manche Schlagzeilen klingen irgendwie abgenutzt, obwohl sie jedes Mal eine neue Nachricht transportieren. Etwa Regierungskrise in Italien. Enrico Letta ist nach nicht einmal 300 Tagen im Amt als Ministerpräsident zurückgetreten, weil ihm der Rückhalt in der Partei fehlte. Parteifreund Matteo Renzi, der Bürgermeister von Florenz, hatte an Letta Stuhl gesägt. Jetzt wird der gerade mal 39-Jährige wohl sein Nachfolger. Heute sollte die Regierungsumbildung in die entscheidende Phase gehen. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Die Regierung Letta ist bereits Geschichte. Schon morgen soll Matteo Renzi den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Die Sondierungsgespräche des Staatspräsidenten sind abgeschlossen und die demokratische Partei PD reklamiert, wie nicht anders zu erwarten, den Posten des Premiers für ihren Vorsitzenden Renzi. Der PD-Fraktionsvorsitzende im Senat, Luigi Zanda.
Il Partito Democratico pensa che per superare
Um diese schwierige Situation zu überwinden, hält es die Demokratische Partei für geboten, ihre ganze politische Kraft zur Verfügung zu stellen, beginnend mit dem Vorsitzenden Matteo Renzi, den wir dem Staatspräsidenten als Ministerpräsident vorgeschlagen haben. Eine gute Woche will sich Renzi Zeit nehmen, um eine neue Regierung zu bilden. Er will ja die politische Kehrtwende, kein fröhliches Weiter-so. Es gibt also Gesprächsbedarf. An uns soll das nicht scheitern, sagt Angelino Alfano, der potenzielle Koalitionspartner Renzis von der Partei Neue Rechte Mitte.
Se il programma rispecchierà le cose di centrodestra,
wenn das Programm Themen der rechten Mitte widerspiegelt, dann wären wir nicht nur Reformer, wir wären Revolutionäre. Denn wir haben die Ambition, dass wir die liberale Revolution machen, die in 20 Jahren mit Berlusconi und Forza Italia nie zustande kam. Beim heutigen Parteitag seiner neuen rechten Mitte hat sich Angelino Alfano endgültig von seinem Ziehvater Berlusconi emanzipiert. Der sei, so Alfano, nicht mehr wiederzuerkennen. Er sei von allzu vielen Idioten umgeben. Eine plumpe Retourkutsche. Berlusconi hatte tags zuvor getönt, Alfano mache sich zum nützlichen Idioten von Renzi. Berlusconis Forza Italia will dagegen weiter in der Opposition bleiben.
La nostra sarà una opposizione.
Wir werden eine verantwortliche Opposition sein. Immer wenn wir in der Opposition waren, haben wir die Gesetze nach ihren Inhalten beurteilt. Vor wenigen Wochen hat sich Berlusconi bereits mit Renzi auf eine Reform des italienischen Wahlrechts verständigt. Daran wolle er auch weiter festhalten. Die Reform wird bereits im Parlament verhandelt. Und vor allem Berlusconi wird ein großes Interesse nachgesagt, sie einem schnellen Praxistest zu unterziehen. Matteo Renzi dagegen ist gegen Neuwahlen, Er will bis zum Ende der Legislaturperiode 2018 regieren.
Regierungsbildung in Italien aus Rom, Tilman Kleinjung. Der Klügere gibt nach, sagt der Volksmund. Und genauso wollen die Oppositionellen in der Ukraine ihren Rückzug aus dem Rathaus von Kiew auch verstanden wissen. Sie geben nach, aber nicht auf. Präsident Janukowitsch hatte die Räumung öffentlicher Gebäude zur Bedingung gemacht für die Amnestie für die während der Proteste festgenommenen Demonstranten. Die Opposition fordert weiter den Rücktritt des Präsidenten aus Kiew, Markus Sambale.
2,5 Monate lang hielten Regierungsgegner das Rathaus von Kiew besetzt. Heute räumten sie das Gebäude ohne größere Zwischenfälle. Auf der Gruschewski-Straße, in der es im Januar schwere Kämpfe gegeben hatte, wurden Barrikaden abgebaut. Die Opposition erfüllt damit zentrale Forderungen aus dem Amnestiegesetz von Ende Januar. Im Gegenzug wurde den Protestierenden, die im Visier der Ermittler sind, Straffreiheit zugesichert. Tatsächlich hatten die Behörden am Freitag die letzten der mehr als 200 inhaftierten Demonstranten freigelassen. Doch die Regierungsgegner geben sich damit nicht zufrieden, wie Oppositionsführer Arseni Jazenjuk erklärte. Wir verlangen sofort eine Erklärung, dass die Strafverfahren gegen 2000 unserer Aktivisten eingestellt werden. Wir haben die Freilassung von 236 Menschen erreicht, aber 2000 Verfahren müssen noch eingestellt werden. Jazenjuk war am Mittag auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum Kiews, auf die Bühne gestiegen. Dort hatten sich Zehntausende Menschen versammelt. Oppositionsvertreter sprachen sogar von 100.000 Demonstranten. Sie waren gekommen, um Flagge zu zeigen. Man habe zwar Gebäude geräumt, aber der Protest gehe weiter. Nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen Regionen der Ukraine zogen sich Regierungsgegner aus besetzten Gebäuden der Gebietsverwaltungen zurück. Ein Zeichen also der leichten Entspannung. Doch bei den wichtigsten Forderungen der Opposition, bei vorgezogenen Wahlen und einer Verfassungsänderung, gibt es keine Anzeichen, dass Präsident Janukowitsch einlenkt. Deshalb bleibt Arseni Jazenjuk kämpferisch. Wir werden die diktatorischen Vollmachten dieses Präsidenten abschaffen. Wir werden zur Teilung der Macht zurückkehren, die in der Verfassung von 2004 vorgesehen war. Als ukrainische Opposition bilden wir eine Regierung des Maidan, eine Regierung des Volksvertrauens. In der neuen Woche wird auch im Parlament der Ukraine wieder debattiert. Zuletzt hatte es auch hier zwischen dem Janukowitsch-Lager und den Oppositionsparteien keine Annäherung gegeben. Oleg Tjagnibok, der Chef der nationalistischen Oppositionspartei Svoboda, kündigte deshalb auch dort Proteste an. Am Dienstag ab 8 Uhr werden wir uns formieren und zum Parlament marschieren. Wir müssen das Parlament unter Druck setzen, damit Gesetz und Gerechtigkeit gewinnen. Denn das ist für die Zukunft unseres Landes notwendig. Unterstützen wir das alle hier zum Protestangriff am Dienstag? Parallel wollen ukrainische Oppositionspolitiker auch in den nächsten Tagen versuchen, aus dem Westen mehr Unterstützung zu bekommen. Arseni Jazenjuk und Vitali Klitschko machen sich auf den Weg nach Berlin. Sie haben eine Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Entspannung in Kiew. Über die Situation in der Ukraine berichtete Markus Sambale. Ein 17-Jähriger hört laute Musik in seinem Auto. Ein Mann fühlt sich davon gestört. Es gibt Streit. Bei uns in Deutschland wäre daraus womöglich eine Prügelei geworden. Aber in den USA hat irgendein Hitzkopf ja meistens seine Pistole dabei. Jedenfalls ist der 17-Jährige am Ende tot und der 47-jährige Schütze muss sich in Florida vor Gericht verantworten. Wegen Mordes wird er allerdings nicht verurteilt, was für Unruhe sorgt. Denn das Opfer war schwarz und der Täter weiß. Einzelheiten von Dagmar Pepping.
Lucia Macbeth kann die Tränen nicht zurückhalten. Wir werden weiterhin auf Gerechtigkeit für Jordan warten, sagt die Mutter des getöteten Schülers nach dem Abbruch des Mordverfahrens.
And we will continue to wait for justice for Jordan.
Die 12 Geschworenen in Jacksonville hatten sich nicht auf einen Schuldspruch wegen vorsätzlichen Mordes an ihrem Sohn einigen können. Sie sprachen den Angeklagten Michael Dunn lediglich in 4 minderschweren Anklagepunkten für schuldig. Wegen versuchten Mordes an 3 schwarzen Jugendlichen, die mit Jordan Davis im Auto saßen, als Dunn im November 2012 an einer Tankstelle in Florida 10 Schüsse auf sie abfeuerte.
Oh mein Gott, somebody shooting!
Schüsse angeblich aus Notwehr, weil er sich von den schwarzen Jugendlichen bedroht fühlte. Nach der Tat fuhr der 47 Jahre alte Softwareentwickler übrigens in sein Hotel und aß eine Pizza. Die Polizei rief er nicht. Meine Familie und ich werden für Mr. Dunn beten. Aber wir sind so froh, dass er angeklagt worden ist, sagt die Mutter des unbewaffneten 17-jährigen Jordan Davis.
And I will pray for him, but we are so grateful for the charges that have been brought against him. We are so grateful for the truth.
Dem Verurteilten Michael Dunn drohen bis zu 75 Jahre Haft. Der Richter will das Strafmaß am 24. März verkünden. Vielen Prozessbeobachtern reicht diese Strafe nicht, weil der Tod von Jordan Davis ungesühnt bleibt. Sie sei wütend, sagt die ehemalige Staatsanwältin Sunny Hostin, die den Prozess für CNN beobachtet hat.
As a mother of a black boy, I am devastated about what this verdict says.
Ich bin Mutter eines schwarzen Jungen. Ich kann nicht fassen, dass das Leben eines schwarzen Jungen nichts wert ist. Hostin zieht eine Parallele zum Fall Trayvon Martin. Ebenfalls ein schwarzer Jugendlicher aus Florida, ebenfalls unbewaffnet und ebenfalls tot. Erschossen von George Zimmerman, dem Mitglied einer Bürgerwehr, der sich von Trayvon Martin bedroht fühlte. Im Prozess verteidigte sich Zimmerman mit den großzügigen Selbstverteidigungsregeln, die in Florida gelten, dem sogenannten Stand-Your-Ground-Gesetz. Für den bekannten Rechtsanwalt Paul Kellen eine Lizenz zum Töten.
The Stand-Your-Ground laws, it's a license to kill.
Nach dem Freispruch für Zimmerman im vergangenen Jahr gab es landesweit Proteste. Auch Barack Obama, der erste dunkelhäutige Präsident der USA, beklagte nach dem Fall Trayvon Martin, dass schwarze Jugendliche in den USA ungerechter behandelt werden als Weiße. Das hätte auch mir passieren können, so Obama. Die Staatsanwaltschaft in Jacksonville hat angekündigt, dass sie Michael Dunn erneut wegen des Mordes an Jordan Davis anklagen will. Der getötete Schüler wäre heute übrigens 19 Jahre alt geworden.
Mordprozess in Florida, Empörung über Juryentscheidung. Das war ein Beitrag von Dagmar Pepping. Sie hofften auf ein bisschen Glück, ein paar fette Goldnuggets, aber dann brach der Stollen über den illegalen Schürfern in Südafrika ein. Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter.
Seit heute Morgen sind Rettungskräfte im Einsatz, um die mehr als 200 eingeschlossenen Goldschürfer zu befreien. Sie entfernen Geröll und lassen Wasserflaschen in den Stollen herab. Mit einem Kran haben sie einen Felsen vom Einstiegsloch entfernt. Die Helfer hoffen, jetzt zu der ersten Gruppe der Eingeschlossenen vordringen zu können. Die Rettungskräfte haben Kontakt zu einer Gruppe von etwa 30 Männern, die knapp unter der Erdoberfläche eingeschlossen sind. Ihnen scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen. Nach deren Angaben befinden sich noch rund 200 weitere Verschüttete in größerer Tiefe. Wie deren Zustand ist, ist derzeit nicht klar. Ein Sprecher der Rettungskräfte hat gesagt, die Männer seien gestern verschüttet worden, als sie in der stillgelegten Goldmine bei Johannesburg illegal nach Gold gesucht hätten. Eine Polizeipatrouille habe bei einem Kontrollgang Schreie aus der Tiefe gehört und die Helfer alarmiert. In Südafrika suchen Tausende von Menschen in stillgelegten Minen illegal nach Gold. Dabei stürzen immer wieder Stollen ein und verschütten die Schürfer.
Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter. 1776 war kein gutes Jahr für Merry Old England. Die aufmüpfigen amerikanischen Kolonien erklärten ihre Unabhängigkeit und das Land wurde von schweren Unwettern heimgesucht. Seit damals gab es keine Flut mehr, die so heftig war wie in jenem Jahre 1776. Bis jetzt. Weite Teile Südenglands sind überflutet. Auch nach dem schweren Sturm vom Wochenende ist Entwarnung noch lange nicht in Sicht. Aus London, Gabi Biesinger.
Ein milder, sonniger Sonntag verschaffte in weiten Teilen Großbritanniens den flutgeplagten Menschen eine kleine Atempause, wenigstens kein neuer Regen. Und viele versuchten, die heftigsten Schäden zu beseitigen, die der Sturm in der Nacht zum Samstag angerichtet hatte. Richard Thompson, Besitzer eines Strandrestaurants in Hampshire, hat wenigstens schon mal neue Fensterscheiben und wartet jetzt auf die Versicherung.
We managed to secure the building yesterday by boarding up the broken glass windows. And we're now waiting for the insurance companies to come out and have a look at the building and make an assessment.
Verteidigungsminister Philip Hammond versprach heute, dass jetzt auch die Schäden an den Einrichtungen zur Flutabwehr schnellstens geprüft werden sollen. In 5 Wochen soll erhoben werden, was sonst 2 Jahre dauern würde.
A very rapid inspection of all the nation's flood defences. So we're going to try and do in 5 weeks what would be about a 2-year.
Den Leuten ist vermutlich gar nicht bewusst, zu welch schweren Infrastrukturschäden die langanhaltenden heftigen Stürme in den vergangenen Wochen geführt haben. Etwa 15.000 Haushalte sind noch ohne Strom nach dem letzten heftigen Sturm. Umstürzende Bäume hatten Straßen und Gleise blockiert, rissen Überlandleitungen nieder. Kein Strom, keine Heizung, aber Wasser im Haus. Ausdrücklich warnen die Einsatzleiter der Feuerwehr davor, in Eigenregie die überfluteten Häuser leer zu pumpen.
Turn off your electrics if the water is getting into your house and getting anywhere near your electrics.
Stellen Sie den Strom ab, wenn Sie Wasser im Haus haben, und wenn Sie unbedingt Elektropumpen oder Generatoren betreiben müssen, denken Sie an die Kohlenmonoxidgefahr. Von der Feuerwehr können Sie entsprechende Warngeräte bekommen, aber passen Sie auf.
For goodness sake, stay away from the risk area.
Nach dem wochenlangen Kampf gegen das Wasser ohne Aussicht auf ein Ende sind viele Flutopfer erschöpft. In Eckham in Surrey macht sich Resignation breit.
I'm just waiting for it to go, really, so I can resume your life.
Ich warte darauf, dass es endlich aufhört, dass das Leben weitergeht, denn das Leben steht still. Die Flut ergreift totalen Besitz von deinem ganzen Leben. Ich kann nicht mal mehr Essen machen und es ist noch kein Ende in Sicht. Der Arzt John Pitter, dessen Praxis in Staines am Themselauf auch überschwemmt wurde, behandelt seine Patienten seit einer Woche in der Hochzeitssuite des örtlichen Swan Hotels. Auch er hat beobachtet, wie die Belastung über Wochen die Menschen zermürbt. Im Umkreis einer halben Meile wurden hier 500 Häuser überflutet. Das wirft manchen aus der Bahn, ist eine heftige emotionale Belastung. Solche Flutstressopfer behandle ich mit Gesprächen und wenn es sein muss, mit Medikamenten. Die Meteorologen warnen vor neuen Niederschlägen in der kommenden Woche. Das Sandsackstapeln geht weiter. Die Pegel der Flüsse könnten noch einmal steigen und auch der Grundwasserspiegel könnte noch höher werden. Dann dringt das Wasser wieder durch Fußböden in Häuser und kann nirgendwohin abfließen.
Vom Regen in England jetzt zur Traufe für den HSV. Der Krisenclub ist ein Thema im Sport im Echo des Tages bei Tabea Kunze. Zuerst aber schauen wir ganz aktuell in die Fußball-Bundesliga.
Denn da läuft die letzte Partie des 21. Spieltags. Der VfL Wolfsburg ist zu Gast bei Hertha BSC und rund 20 Minuten vor Schluss steht es da 1:1. Berlin ging in der ersten Halbzeit durch Schellbrett in Führung. Vor 10 Minuten hat Wolfsburg durch Knoche ausgeglichen. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Abstiegskandidat Nürnberg überraschend mit 1:0 in Augsburg. Schauen wir noch kurz in die zweite Liga. Da hat Tabellenführer Köln heute in Sandhausen mit 1:0 gewonnen. Im Ostwestfalen-Derby siegte Paderborn deutlich mit 4:0 gegen Bielefeld. Der VfR Aalen und Cottbus trennten sich 2:2.
Und damit sind wir beim Trauerspiel HSV. 7 Niederlagen in Folge. Die Konsequenz: Trainer Bernd Pan-Marwick musste gestern gehen. Sein Nachfolger soll Mirko Slomka werden. Steht die Verpflichtung denn schon fest?
Ja, mehreren Medienberichten zufolge soll das Engagement des 46-Jährigen in Hamburg schon perfekt sein. Eine Bestätigung des Vereins gibt es allerdings noch nicht, weil offiziell noch der Aufsichtsrat zustimmen muss. Und nachdem sie ihr Okay gegeben haben, wollen anscheinend heute noch mehrere HSV-Aufsichtsräte zurücktreten. Bei 4 Personen gilt es als sicher, dass sie gehen, bei 3 als sehr wahrscheinlich.
Olympische Winterspiele in Sotschi. 4 Entscheidungen und keine Medaille für Deutschland. Wie denn das?
Ja, damit konnte man eigentlich rechnen heute, zumal der Wettbewerb mit der größten Chance für eine deutsche Medaille noch abgesagt werden musste. Der Massenstart der Biathleten wurde wegen starken Nebels auf morgen früh 7 Uhr unserer Zeit verschoben. Als Schnellläuferin Claudia Pechstein wurde über 1500 Meter heute nur 19. Und die deutschen Langläuferinnen hatten es ja gestern vorgemacht und mit Bronze in der Staffel überrascht, aber die Herren wurden heute nur 9.
Eine deutsche Medaillenhoffnung für die zweite Olympiawoche ist ja Skirennfahrer Felix Neureuther, aber sein Start im Riesenslalom am Mittwoch, glaube ich, ist in Gefahr.
Ja, genau. Nach seinem Autounfall am Freitag trägt er im Moment noch eine Halskrause. Und bei seiner ersten Pressekonferenz in Sotschi heute, da ging es auch natürlich nur darum, ob er denn rechtzeitig für Mittwoch fit wird.
Im Endeffekt habe ich ein Schleudertrauma. Es ist Gott sei Dank jetzt halt an den Bandscheiben und an den Wirbeln, Knöchern nichts passiert. Ich meine, da ist man halt ein bisschen steif, ein bisschen wie ein Roboter unterwegs. Es ist einem noch ein bisschen damisch und so, aber ich hoffe dann, dass das die nächsten Tage weggeht und dann schauen wir.
Morgen will Neureuther das erste Mal in Sotschi trainieren. Ob er dann am Mittwoch im Riesenslalom startet oder doch erst in seiner Paradedisziplin, dem Slalom, das will er sich noch bis Dienstag offen halten.
Das war der Sport auf NDR Info und WDR 5 und das war auch das Echo des Tages. Tschüss und schönen Abend, erholsames Wochenende. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.